herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von OrkiCool trifft, dem Format hier bei OrkiCool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch begrüßen darf. Und heute darf ich euch mit einem Spiel und mit einer Entwicklerin vertraut machen, die eine ganz faszinierende Art und Weise gefunden hat, eine ebenso faszinierende Tätigkeit in der Natur spielbar zu machen. So, was ist hier los? Es gibt in der Welt, ich muss ganz kurz hier ausholen, von OrkiCool ein ganz besonderes Format namens OrkiMyth. Das erscheint jeden Montag für alle Supporterinnen und Supporter und dort stelle ich vor und empfehle Spiele, die jetzt in der kommenden Woche erscheinen und die so ein bisschen drohen, unter dem Radar zu fliegen. Es sind meistens kleine und mittelgroße Spiele. Und in irgendeiner der Folgen im Juli stolperte ich über ein Spiel, das mich sehr neugierig machte, weil es zum einen wunderschön aussah und zum anderen eine ungewöhnliche Spielidee verfolgte, nämlich Mothkeep. In Mothkeep sind wir unterwegs in einer wunderschön handgemalten Welt, die sehr erinnert an die Filme von Studio Ghibli in ihrem Stil und halten dort Ausschau nach Motten. Wir fangen Motten ein, aber ganz vorsichtig, dass ihnen nichts passiert. Wir dokumentieren sie, wir beobachten sie, wir investieren in Lockfallen, um weitere Mottenarten anzulocken und machen genau das Gleiche dann auch mit ihnen. Es ist ein sogenanntes Cozy Game, das heißt, Gemütlichkeit steht ganz weit oben. Nichtsdestotrotz, spielmechanisch geht's tief, da gibt's eine ganze Menge freizuschalten und zu entdecken. Es ist ein Spiel, das möchte, dass wir uns zurücklehnen, die Ausflüge in die Natur genießen und quasi nebenbei noch etwas über Motten lernen. So, aber nicht nur das. Nicht nur lernen wir hier über Motten und wie man die beobachten und kartografieren kann, sondern, und das berührte mich insbesondere, war es ein Spiel, das in mir eine Erinnerung wachkitzelte. Und zwar eine Erinnerung an eine Zeit, in der die Natur da draußen noch eine andere war. Zum einen, weil ich noch nicht in einer Großstadt gelebt habe wie heute. Ich komme aus dem fränkischen Dorf. Da habe ich Naturlandschaften gesehen, die es so natürlich in der Großstadt Hamburg nicht gibt. Zum anderen aber auch, weil ein Phänomen namens Klimakatastrophe über diese Welt walzt und nach und nach die Szenerien verschwinden lässt, die manche von uns, die gerne in der Natur unterwegs sind, so schätzen und lieben gelernt haben. Mit anderen Worten, in Mothkeep war ich in Landschaften unterwegs, als ich dieses Spiel gespielt habe, die mich so brennend erinnert haben an Gartenausflüge in meiner fränkischen Dorfjugend und Dorfkindheit, die es so heute einfach nicht mehr gibt. Sowohl, weil ich nicht mehr in diesem Dorf lebe, aber auch, weil es diese Naturwälder so gar nicht mehr gibt. Die sind verdörrt, die sind weg. Und dann spielte dieses Spiel und hatte das Gefühl, hier wurde etwas konserviert, was so nicht mehr existiert. Und diese Beobachtung, dieser Gedanke, der machte mich ganz neugierig, weil ich mich fragte, war das eine Absicht von der Entwicklerin, die dieses Spiel gemacht hat, zu der kommen wir gleich, war das ein Nebeneffekt? Sieht sie ihr Spiel womöglich als eine Art Klimagame? Ich wollte nachfragen. Und deswegen habe ich sie eingeladen, den Gast für die heutige Folge, nämlich Yvette Schmidt. Yvette Schmidt ist schon eine kleine Weile in der Spielebranche unterwegs. Sie hat bis vor einiger Zeit noch bei Terabytes gearbeitet, ein Münchner Entwicklerstudio. In unterschiedlichsten Positionen war sie da unterwegs, bevor sie dann den großen Sprung in die Selbstständigkeit wagte und selbst mal ein Spiel entwickeln und rausbringen wollte. Und daraus entstand eben Mothkeep, ein super ungewöhnliches Projekt für ein Debütspiel, wie ihr schon merkt, auch wenn ihr die vergangenen Folgen hier bei OrkiCool trifft so ein bisschen verfolgt hat, so ein Mottenbeobachtungs-Cozy-Game ist nicht unbedingt das Spiel, was man als Debütwerk erwarten würde. Und auch das hat mich natürlich super neugierig gemacht, mal zu fragen, was ist hier denn los? Warum denn ausgerechnet Motten? Yvette hat an dem Spiel 11 Monate lang gearbeitet, da flossen viele Gedanken und Energien und auch Learnings rein, Dinge, die sie während der Entwicklung gelernt hat, und über all das habe ich sie ausgefragt. Es war ein wunderbares Gespräch mit einer super sympathischen Person, die mich mitgenommen hat hinter die Kulissen ihrer Spieleentwicklung, und da konnten wir alle etwas von lernen, das behaupte ich jetzt schon. Ich ging nickend aus diesem Gespräch raus und euch wird es genauso gehen. Aber dabei soll's nicht bleiben. Inspiriert von meinem Gespräch mit Yvette über Mothkeep werde ich diese Woche gemeinsam mit meinen Gästen ein Schlaglicht werfen auf das Spannungsverhältnis zwischen Spielen und der Welt da draußen, der Natur, aber auch der Klimakatastrophe. Und das werde ich zum einen tun bei Aukey Müth. Morgen wird es mal wieder eine neue Runde Empfehlungen geben für alle Supporterinnen und Supporter, in denen ich die kleinen und mittelgroßen Spiele der Woche euch vorstelle. Und dieses Podcast-Format werde ich morgen außerdem würzen mit einem besonderen Segment, in dem ich euch Klimaspiele vorstelle, die mir ganz besonders gut gefallen oder und die hervorragend vielversprechend aussehen. Also ein kleiner Rundgang durch die Welt der Spiele, die irgendwas mit Natur machen. Und ja, keine Sorge, das sind keine Lernspiele, die irgendwie trocken und muffig sind, sondern die machen tatsächlich Spaß und drehen sich vielleicht sogar eher nebenbei um die Welt des Klimas. Außerdem werde ich am Mittwoch das Thema eingehend in meiner Mittwochssendung beleuchten, das große Thema nämlich, wie Spiele die Klimakatastrophe darstellen und wie man eigentlich ein Spiel macht, das sich um das Klima dreht, ohne Leute direkt abzuschrecken, wenn sie von diesem Thema hören. Und dafür habe ich eine Game Designerin eingeladen, die spricht mit mir ganz praktisch darüber, wie man eine solche Herausforderung angeht. Und von ihr ausgehend laufe ich zu insgesamt 2 Entwicklerteams, die jeweils einen ziemlich unterschiedlichen Take gewählt haben, wie sie ein Klimagame entwickeln und vermarkten möchten. Und mit diesen beiden Studios habe ich jeweils gesprochen und gefragt, okay, erstens, warum macht ihr überhaupt ein Spiel, in dem Klima eine große Rolle spielt? Zweitens, habt ihr nicht Sorge vor den Reaktionen von Leuten, die den ganzen Kram leugnen und die vielleicht euch dann irgendwelche Downvotes und negative Rezensionen reinhauen? Und drittens, war das eine gute Idee, ein Klimagame zu machen? Das sind die 3 Kernfragen, die ich den beiden Teams stellen werde. Am Mittwoch wird das alles Teil der großen Sendung sein, inklusive dem Interview mit der Game Designerin. Freut euch drauf, das wird alles ganz großartig. Wenn euch das interessiert, wenn ihr mal ein Schlaglicht geworfen bekommen wollt auf die Welt der Klimagames, dann lade ich euch herzlich ein, Supporter von Aukey Cool zu werden, denn all diese Formate sind exklusiv für alle, die unsere Arbeit hier mit einem Abonnement unterstützen. Für 4,90 seid ihr dabei. Ich finde, das ist ein fairer Preis. Müsst natürlich ihr entscheiden, aber am Ende findet ihr auf jeden Fall eine Steady-Verlinkung in der Folgenbeschreibung, um euch selbst ein Bild zu machen von dem, was wir euch hier so anbieten. So, und damit würde ich sagen, viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen Yvette Schmidt und mir, die den Startpunkt markiert einer Podcast-Woche über Klimagames. Ich habe ganz viel gelesen über dich und deine Arbeit, angeregt durch das Spiel, das du gemacht hast, weil ich, wie gesagt, ich wiederhole mich, ganz verzaubert war von der Idee, von der Präsentation, von dem, was man da macht. Deswegen freue ich mich auch riesig, dass du hier bist. Und ich dachte mir, bevor wir über dieses Spiel sprechen, machen wir einen ganz kleinen Rundgang durch deine Biografie. Denn es stellte sich heraus, in Vorbereitung auf dieses Gespräch, hochspannend. Da waren ein paar Sachen dabei, bei denen ich mir dachte, wie kam das denn? Ich muss nachfragen. Und bevor wir wiederum dorthin kommen, muss ich mir doch schon eine Frage zu Mothkeep erlauben. Und zwar, das ist so eine ganz grundsätzliche und die drängt mit am meisten. Wie kommt man überhaupt auf die Idee, ein, tja, und jetzt, wie beschreibe ich's, bestimmungs-cozy Suchspiel über Motten in der Natur zu machen? Was ist da los?
Also der Prozess war wahrscheinlich sehr anders, als man sich vorstellt, weil ich habe ein Spiel gespielt, das heißt Kabuto Park. Ich weiß nicht, ob du davon bekommst.
Ich kenne es, Ich habe es gespielt, Käfer sammeln auf süß.
Genau, Käfer sammeln auf süß, ist ja auch inspired von Pokémon sehr stark und ich grundsätzlich großer Pokémon-Fan und war so, ja, ich probiere das aus. Und habe ich das gespielt und war so, ich glaube, das könnte ich auch.
Oh.
Und dann war ich so, okay, ich will ein Spiel mit dieser Mechanik machen, aber ich will halt nicht das Spiel kopieren. Was könnte ich in diesem Space machen, um quasi dem zu contributen? Und habe mich dann für Motten entschieden, weil ich grundsätzlich Tiere lieb halt. Und ich war so, oh, wo, mit welchem Tier kenne ich mich aber am wenigsten aus? Ich war so, Motten, die sind cute, aber ich habe keine Ahnung. Und dann ist eine gute Excuse, mir Sachen beizubringen.
Ja, Hand aufs Herz. Wie viele Motten hast du in deinem Leben schon umgebracht?
Weiß ich nicht.
Entschuldige, ich
muss
selber lachen.
Ich hoffe, es sind unter 10.
Ich muss selber lachen, weil das Spiel, ich habe es ja schon in der Anmoderation beschrieben, das ist so lieb und es sieht so süß aus. Und jetzt, nach nicht mal 3 Minuten, die Frage zu stellen, wie viele Motten, entschuldige, aber nicht mehr als 10 ist, glaube ich, erstaunlich gut.
Ich hoffe es. Ja. Also ich weiß halt nicht, wie viele, wir hatten mal in der WG, wo ich gelebt habe, so eine Lebensmittelmottenplage.
Oh nein.
Da sind vielleicht ein paar draufgegangen, ein paar mehr. Weiß ich aber nicht.
Du, ich bin ganz ehrlich, vielleicht können wir das hier direkt mal etablieren, unsere Beziehung zu Motten. Deine habe ich ja jetzt kennengelernt, also ich auch, großer Tierfreund, wie gesagt, ich habe diese Haustiere und all das, aber du, Motten, also wunderschöne Tiere, wenn man die so sieht in der Natur oder wenn man
genau,
die
so
sieht.
Genau, so draußen sind sie fantastisch.
Und wenn sie reinkommen, ich habe immer den Eindruck, es gibt nichts Größeres in der Natur als eine fliegende Motte. Das sind ja gigantische Viecher und vor allem, wenn ich alleine hier bin, ist es schon anstrengend genug, dann fliegt das Ding so an den Lampen rum, dann sieht man diesen Schatten wie bei Batman und man denkt sich, um Gottes Willen, friss mich nie auf. Und wenn aber auch noch Gäste hier sind, oder meine Freundin zum Beispiel, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber dann rutsche ich in so eine sozial anerzogene Rolle, dass ich das Gefühl habe, jetzt muss ich sie auch noch vor den Motten verteidigen. Was Quatsch ist. Erstens kann sie sich selber verteidigen, zweitens ist es eine Motte und trotzdem stehe ich dann hier auf und mach so husch, husch und ach, ich verrenne mich, aber ich habe mit Motten schon wirklich viel in dieser Wohnung erlebt.
Ja, bei mir fliegen nicht so viele rein. Ich hatte, als ich jetzt auch mit dem Spiel gearbeitet habe, hatte ich so eine Kleidermottenplage ein bisschen, aber nicht wirklich nur, also keine richtige Plage, aber es waren immer nur so vereinzelt ein paar welche, keine Ahnung, irgendein Kleidungsstück. Ich hole mir super gern so Sachen auf Vinted oder so. Vielleicht eine nicht ganz so gereinigte Sache gefunden oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich dann so die kleine Kleidermotten da und ich war so, was mache ich denn damit? Weil ich sie nicht umbringen wollte, ich war so, ich bin jetzt schon so committed in, ich mache ein Spiel über Motten, also jetzt kann ich nicht mehr. So, früher konnte ich so die Kleidermotten umbringen, okay, aber jetzt so, okay, was mache ich damit? Und dann war ich so, ich habe researched, dass sie auch draußen überleben,
oh,
in Vogelnestern. Also habe ich sie in so ein Glas gefangen, ich habe so ein Mottenglas und habe sie rausgebracht.
Moment.
Und jetzt immer, wenn ich eine Motte sehe, kommt sie ins Mottenglas und wird rausgebracht.
Moment. Motten können in Vogelnestern überleben?
Also die Kleidermotte, weil die halt dieses Keratin futtert.
Soll ich dir was sagen? Ich habe das Gefühl, das klingt wie so ein Wikipedia-Eintrag, den irgendein Vogel geschrieben hat, die richtig Bock auf Kleidermotten hat. Die haben gesagt, Kleidermotten überleben sehr gut in Vogelnestern. Bitte schieben Sie die alle raus. Das ist ja der Wahnsinn. Okay, also wir werden nochmal zu diesem Mottenspiel kommen. Ich finde das hochfaszinierend, wie gesagt. Aber vorher machen wir eine kleine Abbiegung zurück in deine Vergangenheit, um auch zu verstehen, wie du an diesen Punkt gekommen bist, an dem du jetzt eben bist im Jahr 2026. Und für mich persönlich beginnt diese Reise im Jahr 2014. Ich habe nämlich Folgendes nachgelesen und dann gibt schon eine erste Verständnisfrage. 2014 bis 2017 hast du studiert an der FAU Erlangen-Nürnberg Linguistische Informatik und dann im Bachelor und dann von 2017 bis 2020 an der Uni Bayreuth Computerspielwissenschaften im Master. Die erste Frage, und das hätte ich auch einmal nachlesen können, aber ich wollte mir das von dir erklären lassen, was ist der Unterschied zwischen linguistischer Informatik und Computerspielwissenschaften? Sie klingen fast wie Synonyme, aber ich ahne, es gibt Unterschiede.
Es sind sehr große Unterschiede. Computerlinguistik, also linguistische Informatik und Computerlinguistik, das ist Synonym. Das ist Machine Learning, also quasi die Grundlage von KI, basically, so Machine Translation, so Google Translate und so, quasi wie man das entwickelt, so alles, wie man irgendwie einem Computer Grammatik beibringt und Sprache oder Sprachverarbeitung oder Sprachverstehen, alles, was in diesem Bereich zu tun ist. Also wir hatten viel so Linguistik-Sachen, aber halt eben auch alles, was mit Computersprache beibringen zu tun hatte, im Bachelor gemacht. Und im Master dann ging es halt wirklich um Game Design, Spiel-KIs, Grafikprogrammierung, diese Dinge.
Was war denn der Plan ursprünglich überhaupt mit diesem Studium, also auch mit linguistischer Informatik? War es die Idee, dann später im Master aufzusatteln mit einem Studium in der Welt der Computerspielwissenschaften oder mit welchem Plan bist du da rein?
Der Plan war, etwas zu lernen, von dem ich keine Ahnung habe. Also ich
schon
war so
wieder? Das ist ein roter Faden.
Immer, das ist ein roter Faden. Ich gehe gerne meiner Neugierde nach und lerne halt super gerne. und wenn ich so bin, darüber weiß ich schon so viel, warum sollte ich da noch so viel Zeit investieren, wenn ich schon so das Grundwissen habe. Ich glaube, irgendwann, als ich 16 war oder so, habe ich in der Schule gehört, mit 18 hat man so das, sein Peak an Allgemeinwissen. Und ich war so, nee, das sehe ich nicht ein.
Das glaube ich nicht. Aber es ist krass, weil es ist ja das eine, etwas lernen zu wollen, was man noch nicht weiß. Und zum anderen aber, an ein Studium eine berufliche Zukunft zu knüpfen. Also irgendwas muss ja, nehme ich jetzt an, in dir auch gesagt haben, okay, ich lerne hier nicht nur Dinge, die ich nicht vorher wusste, sondern das ist auch ein Job vielleicht, den ich mir vorstellen könnte. Wie sah es da so aus?
Also bei der Computerlinguistik, da war ich schon so ein bisschen, das ist sehr obskur. aber ich habe das im Doppelfach gemacht mit Orientalistik und war so, okay, das ist hochspannend, aber gar nicht meins. Ich bin schlecht im Sprachenlernen. Die Kalligrafie-Kurse waren meine liebsten, weil wir einfach so Art gemacht haben. Das ist fantastisch. Gedichte lesen war auch sehr cool. Aber da eine berufliche Zukunft habe ich gar nicht gesehen. Dann war ich so, okay, ich muss irgendwas mit meinen Programmierkenntnissen jetzt machen, jetzt wo ich es mir beigebracht habe, I guess. und ich war so, ich finde alles spannend, was so mit Human-Computer-Interaction zu tun hat, habe ich da gelernt, was so, ich finde es einfach faszinierend, so wie der Mensch mit dem Computer irgendwie interagiert und der Computer dann auch mit dem Menschen im Gegenzug. Und dann war ich halt auf der Suche nach Studiengängen für Master, die in die Richtung gehen, wo ich noch mehr quasi in dieses ganze, wie interagiert Mensch mit Computer. Und das war dann eher Glück, dass mich die Uni in Bayreuth dann tatsächlich auch genommen hat. Es war so ein Wildcard, die ich damit reingeworfen habe, wo ich auch so eine Bewerbung, man musste so einen Text, so einen A4-Text schreiben, sowieso man geeignet ist für Studium. Und ich war so, I don't know, ich habe mal ein D&D-Game geleitet.
Oh, Schriftgröße 72, Seite ist voll.
und habe dann irgendwie versucht, mich da so durchzuargumentieren. Und ich war so, okay, aber ja, die haben mir eine Chance gegeben.
Bist du froh, dass das geklappt hat? Also war die Zeit an der Uni Bayreuth eine schöne und sinnvolle?
Ja, also ich bin super froh. Also die geben sich auch echt Mühe, dann schöne, also eine gute Auswahl zu treffen. Also sie haben auch so ein Eignungsgespräch dann, also zumindest als ich studiert habe, ich weiß nicht, ob sie es immer noch machen, aber zu der Zeit haben wir immer so Eignungsgespräche auch gemacht und nochmal mit den Leuten geredet, so, was genau erwartet euch hier, was werdet ihr hier lernen, was ist das auch nicht. Ich war auch mit einem, also wir waren immer so zu zweit in so diesen Vorstellungsgesprächen oder halt Eignungsgesprächen und da hat man auch clearly zwei sehr unterschiedliche Mindsets gesehen. So der neben mir war so, ja, also wir wurden halt gefragt, wieso wollt ihr das machen? Und der neben mir war so, ja, er spielt gern League und er weiß, dass man mit Games voll viel Geld machen kann. Und die haben mich nur angeschaut und waren
wow,
so, oh
ganz
no.
Schön ehrlich gesagt, also das ist ja auch krass.
Ja, genau, aber den haben sie dann letztendlich nicht genommen, weil sie so waren, boah, wir werden dich jetzt nicht irgendwie wirtschaftlich ausbilden, sondern wir beschäftigen uns mit der Craft von der Sache und der Studium von irgendwie dem Ganzen, also Medienwissenschaft eigentlich, aber halt auf Games bezogen.
Du bist ja dann nach dem Studium spätestens in die Spielebranche reingerutscht, in unterschiedlichen Positionen, dazu kommen wir auch gleich. Wann war dir denn klar, vielleicht während des Studiums, vielleicht auch irgendwann davor oder danach, okay, das könnte tatsächlich ein Berufsfeld sein, eine Branche, in der ich auch beruflich unterwegs sein möchte?
Tatsächlich ist eher so, ich war tatsächlich eine Weile noch so an dem Punkt, so vielleicht bleibe ich noch länger an der Uni, weil es mir an der Uni gefällt, aber ich habe so in kleineren Kursen mal so Leuten beibringen, Sachen beibringen ausprobiert und mir ist aufgefallen, so Lehre ist gar nicht meins. War so, okay, ich mache keinen Doktor, weil ich niemandem irgendwas beibringen will. Das heißt, ich war so, okay, was mache ich jetzt mit dem State, den ich gerade habe? Und ich war auch schon mit Leuten halt, wir haben schon Projekte halt zusammen gemacht und waren quasi schon dabei, einfach ein Studio zu gründen. Und ich war so, ja, I guess, dann mache ich halt jetzt das, weil da fühle ich mich wohl. Das hat dann nicht geklappt aus Gründen, aber ich war dann halt schon so committed, dass ich so war, okay, ich schau mal, ob es Jobs gibt und habe dann halt auch einen Job gefunden.
Ja, und da bist du gelandet bei Terabytes, einem kleinen Münchner Entwicklerstudio. Da hast du 2020 als Technical Artist angefangen. Große Frage, Terabytes, ich kannte die vorher nicht, ich habe mal reingeguckt. Wie bist du auf die gestoßen? Also war das überhaupt auch eine lange Suche oder war das sofort ein, ich trete aus der Uni raus und huch, die Tür ist offen, er hat sie bekommen, es geht los?
Also tatsächlich habe ich noch, während ich meine Masterarbeit geschrieben habe, gesucht. Weil ich quasi keine Lücke haben wollte. Ich war da ein bisschen paranoid. Also, weil ich halt irgendwie halt mein Geld zum Überleben brauchte und so. Und da habe ich halt, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das war eine gute Zeit 2020. Ich glaube, ich habe nur so 5 bis 10 Studios angeschrieben. Also echt überschaubar, wenn man den heutigen Jobmarkt so anschaut. Und die waren halt eine der wenigen, die mich halt zu einem Interview eingeladen haben auch. Und das dann auch geklappt hat. Und die haben es als Praktikum ausgeschrieben. Also ich habe mich quasi für ein Praktikum beworben, gar nicht für eine Vollzeitstelle zu diesem Zeitpunkt.
Mhm. Und du hast dann auch ein Praktikum begonnen dort, oder?
Genau, genau. Ja.
Wie krass war der Sprung vom Studium in die Arbeitswelt? Ich habe hier in den letzten Jahren immer mal wieder Leute zu Gast gehabt, die lange studiert haben oder auch kürzere Zeit studiert haben und gesagt haben, also eigentlich fühle ich mich bereit und ausgerüstet für Arbeit in der Spielebranche. Und dann kamen sie zu ihrem ersten Job und sagten, um Gottes Willen, es ist ja, ich als wüsste ich gar nichts. Ich muss hier alles neu lernen. Prozesse sind neu, Technologien, die sie benutzen, habe ich noch nie gesehen. Wie war es für dich?
Es war so ein gemischtes Gefühl. So einerseits war ich, also von Technologien war fein, also da war ich tatsächlich, glaube ich, dadurch, dass ich auch halt mit den anderen Leuten halt auch eine Firma versucht habe zu gründen, waren wir halt committed zu the game und wussten halt, was wir machen und haben so ein bisschen Firma gecosplayt. Also die haben es dann auch durchgezogen und die haben jetzt eine coole große Firma. genau, also ich habe da halt quasi schon die ganzen Prozesse gelernt, wie es für die Firma funktioniert. Deswegen war das nicht so ein großer Crash. Ich glaube, der größte Verwunderungsmoment war für mich halt einfach Vollzeitarbeit, weil ich vorher halt immer nur Studium und irgendwie so Nebenjobs gemacht habe. Und Vollzeitarbeit war für mich so, oha, ich muss da jeden Tag 8 Stunden sein, 40 Stunden die Woche. Wie kann man denn so viel Zeit da reinstecken und produktiv dabei bleiben? Und dann dieses Spiel zu lernen von, okay, du kannst auch nur 6 Stunden oder 4 Stunden arbeiten in diesen 8 Stunden und es ist fein. Aber es war mir am Anfang nicht bewusst und ich war so, oh, wie soll ich denn diese 8 Stunden jetzt mit Arbeit, produktiver Arbeit füllen? War sehr confusing.
Ja, und dann hast du ja auch innerhalb des Studios eine super spannende, also wie soll ich das sagen, Entwicklung hingelegt. Ich weiß gar nicht, ob das richtige Wort ist, aber ich habe so gestaunt, weil ich gelesen habe, begonnen als Technical Artist und am Ende warst du Producerin dort. Also ein ganz anderer Aufgabenbereich. Auch da würde mich mal interessieren, wie bist du denn da, kann man das überhaupt reinrutschen nennen, hingekommen?
Tatsächlich bin ich ein bisschen reingerutscht. Das ist eine super weirde Story, actually. Ich war halt als Tech-Artist da und wir waren in einem Projekt und es war eigentlich schon vom Polish-Grad her relativ gut. Und ich habe halt zu dem Zeitpunkt auch, keine Ahnung, viel noch so Particles gemacht. Das war Zombie QLab, da habe ich gerade daran gearbeitet. So cute Particles, so die Animations noch angepasst und sonst was. Und ich saß da und, keine Ahnung, ich hatte irgendwie so einen Downer. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch meine Brille nicht. Und ich hatte die ganze Zeit immer so einen vernebelten, also so Brain Fog. Ich dachte, es ist Brain Fog, aber ich habe einfach nicht gesehen. hat ein bisschen gedauert, darauf zu kommen. Auf jeden Fall war ich in so einem komischen State und habe einfach nur rumgesessen und hinter mir in einem Raum ist ein Meeting stattgefunden, wo es um ein neues Projekt ging. Da war ich nicht beteiligt, aber die haben das Gespräch geführt und eigentlich waren die danach alle ziemlich hyped und wollten das dann eigentlich machen, aber der Chef war dann so, aber klar, wir werden es nicht machen können, weil wir haben niemanden, der das Projekt betreut. Und ich war so, I don't know, ich könnte es ja betreuen. du warst nicht mal im Meeting dabei. Ich war so, ist doch egal, oder? und er so, I guess sei im nächsten Meeting dabei, wenn du das ernst meinst, können wir das machen. Und ich war so, ja, ich meine das ernst. Ich würde das gerne ausprobieren, dieses Projekt zu betreuen. Und es war super cool vom Chef, da wirklich sagen zu können, also dass er gesagt hat, ja, wenn du da Lust hast, wenn du da dich schon irgendwie Wissen angeeignet hast und jetzt auch noch mehr Wissen aneignen willst, kann ich dir ein kleines anderes Projekt geben, erstmal zum Ausprobieren, das ist so ein 2-Wochen-Projekt. Mach mal das, schau, ob es dir taugt und dann vielleicht können wir darüber reden, ob du das machen kannst, weil wir würden es schon echt gern machen wollen. Und das, ja. Und so bin ich dann da tatsächlich reingekommen, weil...
Also lief das gut? Weil ich finde das so krass, weil das ist ja ein komplett neuer Aufgabenbereich als Producerin. Das ist ja auch ein so wichtiger Job. Also es ist ja, also ich muss hören, wie lief das?
Also das erste 2-Wochen-Projekt relativ gut, weil es halt so klein war. Da kann man eigentlich nichts verkacken.
Ich mag, wie die Antwort anfängt. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht.
Das nächste Projekt, also das, das wir tatsächlich bekommen haben, war ein bisschen holprig, not gonna lie. Es war halt auch ein Kundenprojekt und er hat schon zu kämpfen. Also ich hatte vor allem, ich glaube, ein Großteil, den ich halt zu kämpfen hatte, war so meine Außenwahrnehmung, weil ich also ich habe immer wieder das Feedback bekommen, dass du so unseriös wirkst, weil ich immer auch gekichert habe und so. Und ich war so, ah, das ist halt so ingrained in mir, dass ich halt, wenn ich irgendwie nervös bin, halt anfange zu kichern. Und halt, weil ich halt so viel Kundenkontakt hatte, war das halt so, Ivy, du musst irgendwas dagegen tun, sonst geht das so nicht weiter. Aber das haben wir dann alles geregelt. Mein Chef war auch super cool, hat mir mit anderen Studios auch so Calls ausgemacht mit anderen Producern und halt so kleine Mentoring-Sessions quasi mir eingeplant, damit ich halt von anderen Studios auch lernen kann, eben von Freunden, die er hatte und so, von den Studios. Und hat mich da richtig gut unterstützt, dass es funktioniert. Und das Studio hatte halt auch keinen Producer, von daher hatte ich auch in der Firma niemanden zum Action lernen, weil vorher haben die das nur zu dritt im Tandem irgendwie versucht, diese Projekte zu managen. Und es lief halt auch nicht so fantastisch. Also die Bar war halt auch nicht so hoch.
Ja, ja. Und was für ein Fazit? Also du warst ja dann da bis August 2025, Producerin war quasi deine letzte Position dort. Was hast du da so als Fazit von dieser Arbeit als Producerin mitgenommen? Ist das was du dir irgendwann in Zukunft wieder vorstellen kannst? Oder war das so ein, alles klar, diese Herdplatte war heiß, was dazugelernt?
Nee, tatsächlich finde ich das einen sehr schönen Job. Also es macht also wirklich viel Spaß. Halt, ich liebe es, so Sachen zu organisieren und Tabellen zu machen und zu schauen, wie das alles aufläuft und Tasks zu organisieren, zu schauen, was braucht dieses Projekt, um halt tatsächlich am Ende halt als Projekt rauszukommen. Also es ist jetzt auch für mein Projekt unglaublich wertvoll, dass ich diesen Lernprozess hatte. Ich glaube, sonst wäre ich nicht so produktiv halt in den Sachen zu regeln. Ich habe halt gelernt, wie man auch so Scope irgendwie in den Rahmen hält, wie man damit umgeht, wenn man Sachen machen will, aber dann doch nicht, also es sich aufgeht zeitlich. Auch super viel einfach so socially spannende Geschichten, die passieren, so Leuten, die gar nicht zusammenarbeiten können, wie man die doch dazu bringt, irgendwie zusammenzuarbeiten und so. Also es ist einfach sehr spannend. Und ich find's auch sehr, also bei der Transition von Tech Art zu Producing fand ich es tatsächlich auch spannend, wie, was für ein Overlap es an Skills da eh gibt, so vor allem in diesem Social-Bereich, weil Tech Art so weirdly zwischen Programmierern und Art ist, dass man sowieso schon sehr viel kommunizieren muss und sehr viel verstehen muss, was dieses Projekt machen will und warum es das machen will, um halt diese Lücke gut zu füllen. Es hat sich dann quasi so angefühlt von diesem internen Sicht auf das Projekt zu einer externen Sicht auf das Projekt, aber im Grunde trotzdem dieser Spinnenblick auf alles und in allem involviert sein irgendwie.
Wie kam es denn dann, wenn ich fragen darf, dass du dann im August 2025 gesagt hast oder jemand gesagt hat, alles klar, hier endet die Reise? Weil es klingt ja eigentlich nach einer Geschichte, die super schön und nach einem Happy End klingt, ne? Also von Technical Artist zu Producerin, dort dann die Sporen gelernt, ein bisschen ruckelig hier und da, aber mein Gott, und dann ging das schon alles gut. Wieso endete diese Reise dann?
Ja, weil ein Projekt für uns gecancelt wurde, weil wir einfach nicht die Finanzierung aufgetrieben haben. Genau, und alle, die da irgendwie mit dran saßen, wurden entlassen.
Spielebranche hat zugeschlagen, so muss man es ja eigentlich nennen, genau. Ne? War das so ein Moment, ich frage, da, also nur wenn du darüber sprechen magst, aber ich bekomme das bei Freunden von mir mit, die auch in der Spielebranche arbeiten, entwicklerseitig, und die sind in ähnlichen Situationen auch in den letzten Monaten gewesen, dass sie in einem Job sitzen, wo sie sagen, ich habe super viel gelernt, coole Leute kennengelernt, ich darf auch Dinge machen, die mich selbst fordern. Und ey, Leute, das ist ein richtig cooler Ritt, den wir gerade erleben. Blick nach links und rechts und plötzlich fällt einem auf, meine Kollegen sind weg. Und eine Woche später, okay, mein Job ist auch weg. Und das liegt daran, weil, wie du gesagt hast, Projekte wurden nicht eingetütet, Gelder fehlen plötzlich, Gelder wurden gestrichen, Menschen ziehen sich aus dem Unternehmen zurück. Es ist ein wackeliges Boot gerade, diese Spielebranche. Das muss ich dir nicht sagen, die Leute da draußen wissen es auch. Hat das was mit dir gemacht, sowas dann zu erleben? Also im Sinne, dass du dir dann vielleicht mal die Frage gestellt hast, vielleicht mache ich doch mal noch was ganz anderes. Also ist diese Branche wirklich für mich nachhaltig der richtige Ort zum Arbeiten?
Ja, voll. Also wir hatten, also die erste Kündigungswelle war bei uns noch ein halbes Jahr, bevor es dann meine quasi dran war. Und da sind halt echt schon einige gegangen, wo ich echt so war, krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Da war ich schon, okay, das ist wild. Aber die haben es halt clever angegangen. Also der eine hat die Branche gewechselt und einer von denen hat ein Studio gegründet. Und als dann bei mir dann dran war, war ich so, ich habe nicht den Kopf, die mentale Kapazität, mich für was anderes umzusehen. Deswegen bleibe ich erstmal in dem, was ich kann. Aber nebenbei habe ich jetzt schon geschaut, ob es irgendwie aus dieser Branche auch einen Weg raus gibt. Weil, ja, also vor allem jetzt auch mit diesem ganzen KI und was man so hört, sind ja selbst Studios teilweise am Überlegen, ob sie überhaupt in Game Dev bleiben wollen oder switchen wollen, was irgendwie auch sehr wild ist. Gerade bin ich aber wieder auf so einer kleinen optimistischen Welle, wo ich so bin, ich sehe mich mehr als Künstlerin und mache Kunst in dem Medium Games.
Genau. Ja. Und genau dahin kommen wir jetzt zu Mothkeep, beziehungsweise sogar noch zu einer Zwischenstation, denn Künstlerin, die mit Spielen arbeitet, das bist du ja schon seit viel mehr Jahren als vor Mothkeep. Ich habe nämlich auch in Vorbereitung auf dieses Gespräch deine Itch.io-Seite entdeckt, auf der du über die Jahre, also schon 10 Jahre plus, Projekte versammelst, die du gemeinsam mit anderen Menschen auch während des Studiums oder drumherum irgendwie gemacht hast, aber auch Solo-Projekte. Und da sind 3, also finde ich ganz toll. Und ich möchte die nur mal kurz jeweils in einem Satz den Menschen da draußen skizzieren, damit die wissen, wie facettenreich deine Arbeit ist. Wir haben zum einen einen Titel namens Let's Get This Bread, einen Endless Runner mit Tauben auf Brotsuche auf der Autobahn. Wir haben ein Spiel namens Let's Take a Walk. Das ist ein Spaziergang durchs Grüne, der sich durch GIFs erklärt und erzählt. Und wir haben ein Spiel, da war auch ganz also bezaubernd, Briefe vom Herzen. Ich würde es beschreiben als ein Mix aus Tagebuchsimulator und Text-Adventure. Ganz wunderbarer Look, cozy, garniert mit Illustration, wenn ich es richtig verstanden habe, die du gezeichnet und dann digitalisiert hast für das Spiel. Also wundervolle Projekte.
Ja, die waren alle sehr schön. Bei dem Let's Get This Bread, das war eins der ersten Projekte, die ich tatsächlich auch mal selber geshowcased habe bei einem Event. Bin ich extra nach München gefahren, weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht in München gewohnt habe und war so, oh, guck mal, ich habe ein Game gemacht selber. War da super proud. Auch wenn es halt super klein ist und so im Nachhinein betrachtet. Ja, aber zu dem Zeitpunkt war ich super stolz drauf. Also, ich habe es mir bewiesen, dass ich selber ein Game machen kann und es irgendwo herzeigen kann und es funktioniert.
Du, wie lange ich hier in Vorbereitung auf dieses Gespräch das Brot gesammelt habe. Es ist wirklich, es war fast schon beschämend. Ich find die Rahmung so toll, also mit der Taube. Ich mag, wenn man gescheitert ist, dass dann plötzlich so eine lustige Musik einsetzt, die in einem völligen Kontrast zum Scheitern steht und denke mir, hey, das ist lustig, ich mache noch eine Runde. Naja, da wollte ich vor allem wissen, auch mit nochmal, wenn du dir so diese Spiele vor Augen führst, die jetzt auch schon ja alle viele, viele Jahre zurückliegen, was bedeuten dir die heute noch? Sind das so Spiele, die du auch selber vielleicht sogar nochmal öffnest, gerade auch so persönliche Spiele wie Briefe vom Herzen, oder sind das eher so Titel, wo du sagst so, ne, das habe ich mal gemacht, super stolz drauf, cool, aber das ist jetzt ja auch, Achtung, Witz, Mottenkiste.
Also für mich ist es definitiv mehr Mottenkiste. Ich bin zwar ein Mensch, der sehr nostalgisch ist und gerne auch bei solchen Sachen mal reinschaut, also ich scroll gern durch diese Pages durch und schaue mir gern die Pages an und bin so auch cute, aber zu spielen, das brauche ich, also dafür habe ich sie oft genug gespielt, also beim Entwickeln spielt man die immer Milliardenmal und dann.
Mega toll, also ich finde das eine sehr schöne Antwort, ich weiß nicht, wie ich da selbst wäre, ich glaube, ich würde da hoch emotional regelmäßig meine alten Spiele spielen, ich käme da gar nicht mehr raus aus diesem Loch, faszinierend. So, aber jetzt kommen wir über diese Umleitung quasi zu Mothkeep und deinem jetzigen Solo-Studio mit dem wundervollen Namen The Broken Bird, beziehungsweise, ich weiß nicht mal, ob das der Studioname ist. Ich habe diesen Namen immer wieder gefunden im Zusammenhang mit deiner Solo-Aktivitäten, aber auf Steam zum Beispiel steht ja einfach dein Name. Ist das überhaupt der Studioname?
Genau, ich habe gerade kein Studio. Ich bin als Einzelunternehmen unterwegs und muss deswegen mit meinem vollen Namen geschäftlich unterwegs sein. The Broken Bird ist halt mein Social-Media-Tag und entsprechend ist alles darauf getaggt, aber nicht mein Business.
Verstehe. Wenn ich fragen darf, woher kommt The Broken Bird? Weil das war, als ich noch dachte, es wäre ein Entwicklerstudio-Name, war meine Frage, die ich mir aufgeschrieben hatte, wie kommt man auf diesen Namen? Aber jetzt als Social-Media-Handle ist es natürlich viel weniger gewichtig, aber nichtsdestotrotz, willst du das erzählen? Gibt's da einen
Kann
Grund
ich gerne
für?
Erzählen. Als ich 12 oder 14 war, also ich war relativ jung noch, war ich so, ah ja, Social Media kommt auf und man ist nicht mehr nur auf Facebook, wo es halt den Vollnamen gibt, sondern man muss halt irgendwie auch einen Tag ausdenken. Und ich war so, ich will etwas, was langfristig gut funktioniert, aber auch cool als Logo funktioniert. Und ich habe rumgesessen, habe so Sketches gemacht von verschiedenen Sachen, die man potentially als so Logo machen kann. Und ich wollte halt meinen Namen drin haben. Und Ivy ist halt mein, also Spitzname. Und dann habe ich halt Ivy gemalt und dann so einen Kreis drumherum. Und dann war ich so, oh, das sieht aus wie ein Vogel, der weint. Und ich war halt zu der Zeit in so einer richtigen Emo-Phase und ich war so, das ist perfekt.
Ja, gut. Das ist eine wesentlich bessere Geschichte als mein Social Media Tag, den ich fast überall benutze. Ich gebe das jetzt quasi zurück als Geschichte, dann sind wir im Gleichgewicht. Und zwar, dieser Social Media Handle ist fast überall Dom Potato. Und das kommt daher, dass ich irgendeine Phase in meinem Leben hatte, ich weiß nicht, mit Anfang 20 oder so, keine Ahnung. Ich fand da Kartoffeln, also ich mag sie immer noch, aber da habe ich die nochmal ganz neu für mich entdeckt. Ich habe alles mit Kartoffeln gemacht. Ich habe sogar Kartoffeln ausgehöhlt, mit Käse gefüllt und in den Backofen gestellt. Also alles. Ich habe Paprikas da reingestopft. Ich habe alles damit gemacht. Und das ist die Phase, in der ich dann auf Insta mich registriert habe. Und da fiel mir das zuerst ein. Nur am Rande. Okay, das ist nicht so poetisch wie deine Geschichte, aber es sind schöne Erinnerungen.
Das ist fantastisch. Doch, das ist sehr schön. Ich liebe Kartoffeln auch. Peak.
Ja, fantastisch. Guck mal, schon wundervoll. So, damit kommen wir jetzt, wie gesagt, zu Mothkeep. Du hattest schon erzählt, wie kommt es dazu, ein Spiel über Mottenbestimmerei zu machen? Eben, weil du wenig über Motten wusstest und dich diesem Tier mal widmen wolltest. Aber es bleiben ja noch Fragen offen. Warum diese Art der Präsentation, sage ich mal, diese Art der Inszenierung als Cozy Game? Man hat ja alles quasi an Möglichkeiten, wenn man ein Spiel beginnt, das Papier ist weiß. Wieso landest du dort?
Also, Cozy Games ist halt ein Genre, also Genre ist das falsche Wort, aber eine Ansammlung an Games, in dem ich mich sehr wohlfühle, also die ich auch privat sehr gerne spiele einfach. Also vor allem, als dann so diese ganze Corona-Krise war, war das einfach so ein schöner Fluchtort in diesen ganzen Cozy Games. Also fühle ich mich sehr wohl in diesem, in der ganzen Bubble. Bin auch schon sehr lange auf dem Discord aktiv von diesen ganzen Wholesome Games und so. Und war so, wenn eh alles fürchterlich ist, will ich auch weiterhin irgendwo in was Schönes flüchten. und ja, ich mag auch so Ghibli-Filme und war so, das ist eine gute Artistic Reference, auch eine, die ich, glaube ich, umsetzen kann. Habe ich es mal ausprobiert, dann ist das schöne erste Path-Level entstanden. Ich war so, ja, ich glaube, damit kann ich auch den Rest des Games machen. Das sieht cute aus.
Ja. Und das ist etwas, was mich zu einer Frage zu dir führt, die ich mir schon die ganze Zeit gestellt habe. Und zwar, klar, es ist ein Cozy Game, ich habe es in der Anmoderation auch beschrieben, aber für mich ist es ehrlich gesagt sogar noch viel mehr ein Klima-Game. Was ich damit meine, ist Folgendes: Durch den Look, inspiriert von Studio Ghibli-Filmen, wahnsinnig, fast schon Kindheitserinnerungen verklärt, nostalgische Szenen, wie man da in einen Wald hineinschaut, wunderschöne Wiesen sieht mit Wildblumen, Tiere, die da rumfliegen. Ab und zu guckt man in ein Haus rein, das sieht aus wie ein wunderschön hergerichtetes Dorf-Idyllhäuschen. Auf mich, als Jahrgang 89 und im Dorf geboren, in Süddeutschland, irgendwo auf der Heide, ist dieses Spiel wie eine spielbare Erinnerung an eine Zeit und vor allem an eine Landschaft, die es so heute nicht mehr gibt. Also nicht nur in meinem Leben, nicht als Mensch, der jetzt in der Großstadt lebt, sondern ich sehe diese Wiesen einfach nicht mehr in dieser Häufigkeit wie früher. Das gehört auch zu dieser Erinnerung, vielleicht hast du es auch noch im Kopf irgendwie erlebt, wenn man früher, also wirklich früher, mit dem Auto gefahren ist, was man da als Insekten auf der Windschutzscheibe hatte nach einer Autofahrt, die dagegen geknallt sind, man musste Scheibenwischer benutzen. Das ist heute nicht mehr notwendig. Das sind alles so Gedanken und Erinnerungen, die hochkamen, als ich dieses Spiel gespielt habe. Es fühlt sich an wie eine verpackte Erinnerung an eine Landschaft, an einen Naturzustand, den es so heute, Klimakatastrophe sei Dank, nicht mehr gibt. Und da wollte ich dich mal fragen, siehst du dieses Spiel mitunter auch so? Ist das ein Gedanke, der irgendwann mal kam während der Entwicklung?
Das ist, glaube ich, ein grundsätzlicher Gedanke, den ich immer viel habe. Mein Partner ist auch ziemlich aktiv in dieser Klimabubble. Deswegen ist es eh immer so ein aktives Thema, Klimaschutz. Das ist immer so ein Gedanken. Ich bin auch in meiner Kindheit viel einfach draußen gewesen. Das, glaube ich, hat das auch mitgeprägt. Auch Süddeutschland mit vielen Wiesen. Genau. viel Wälder, viel Wiesen. Ich kann mich daran erinnern, wie ich einfach morgens raus bin, raus in den Wald, raus auf die Wiese, irgendwann mal abends wiedergekommen bin und meine Eltern so waren, wo warst du, Kind? Und ich war so draußen und die waren so, oh mein Gott, gut, dass du wieder da zu Hause bist. Ja.
Also das schwingt mit, diese Erinnerung an diese Zeit, das finde ich ja hochfaszinierend, dass das tatsächlich so ein Gedanke dabei ist. Was hältst du denn überhaupt dann von diesem, ich sag mal, Potenzial vielleicht, dass Spiele wie deine haben, vielleicht hänge ich das zu hoch auf, aber mich würde mal interessieren, wie du darüber denkst, dass Menschen, die vielleicht das so nicht kennengelernt haben, jüngere Leute als wir oder Menschen, die einfach nicht auf dem Land geboren sind, dass die durch diese Spiele so ein Gefühl dafür bekommen können, wie auch mal das Leben zum Beispiel auf dem Land vor 30 Jahren oder so ausgesehen hat. Siehst du darin auch einen Wert eines solchen Spiels oder ist das eher so ein, ja, ist ein Nebeneffekt, ist nice to have, wenn die Leute den Gedanken haben, aber deswegen mache ich nicht Spiele?
Also ich glaube, vor allem bei Mothkeep hat man schon einen Merk, also mir wurde tatsächlich reported von Leuten, dass sie durch das Spiel aufmerksam geworden sind auf die Umwelt um sie rum, auf die Natur um sie rum, um die Motten und Pflanzen, die um sie rum sind. Und das hat mich tatsächlich wirklich glücklich gemacht, weil ich finde es super wichtig, dass man aufmerksam ist. Und ich merke das so in meinem Umfeld, dass viele das nicht so diese Awareness haben. Und ich kriege das immer wieder gefeedbackt, dass Leute es so krass finden, dass ich durch die Welt laufe und alles benennen kann, also nicht alles, aber relativ viel benennen kann, was da ist und halt immer so bin, so, oh, guck mal, da ist das, oh, guck mal, da ist das, oh, guck mal, da ist das. Also es ist sehr ingrained einfach in mir und ich glaube, das kommt halt in dem Spiel dann halt auch durch. Also es freut mich, wenn es den Effekt hat. Ich habe es nicht in der Absicht gemacht, dass es den Effekt hat, aber es freut mich, dass es durchkommt.
Und vor allem, das ist ja auch eine Qualität des Spiels, die, also es wirkt fast wie eine Absicht, aber jetzt höre ich ja, woher die Idee eigentlich kam, aber in dem Spiel lernt man ja auch wirklich etwas über die Motten, die man da einsammelt, also es ist ja wirklich wie soll ich sagen, eine kleine Zeitreise in eine Welt, die es so vielleicht nicht mehr gibt und man lernt auch noch was dabei, man hat ein Handbuch in diesem Spiel, da kann man bei gesammelten Motten dann nachlesen, die Entwicklungsstadien, wo die zu finden sind in der Natur. Auch da die Frage, das musstest du ja dann alles recherchieren. Also das, wie kannst du mal erklären, wie das funktioniert hat? Also du wusstest jetzt, ich möchte dieses Mottenspiel machen. Ich möchte ein Spiel machen, in dem man diese Motten einsammelt und vielleicht sogar was darüber lernt. Wie sah dann die Recherche aus? Also wie macht man das?
Ich habe mir Bücher bestellt.
Bücher bestellt, Wahnsinn. Und du hältst in diesem Moment ein Buch mit dem Titel Tagaktive Nachtfalte in der Hand, genau. In dem so ganz viele kleine so Markierungszettelchen sind.
Genau, und das ist ganz cool. Es gibt wirklich einiges an Literatur. Und genau, hier ist zum Beispiel eine,
mega.
Die ich auch im Spiel drin habe.
Ganz viele Motten werden mir gerade gezeigt auf Buchdoppelseiten. Toll.
Genau, und da gibt's halt Informationen. Ich habe mir, glaube ich, 3 Bücher bestellt. Zwei habe ich hauptsächlich benutzt, das, was ich gerade gezeigt habe. Da habe ich mir die Sachen markiert, weil es halt übersichtlich war. Ich habe auch so einen Schinken hier. Das Taschenlexikon der Schmetterlinge Europas, die häufigsten Nachtfalter im Porträt. War halt dann ein bisschen overwhelming. Aber die hatten ganz cool, dass sie so Flugzeiten und Raupenstadien drin hatten.
Oh ja.
Was ich dann auch überlegt habe, ob ich das einbaue. Aber dann war ich so, nee, lass mal das Spiel klein und managebar machen und nicht 10.000 Features einbauen. Aber ja, das war sehr cool.
Ich muss fragen, die Leute draußen, insbesondere die jüngeren Menschen, werden sich jetzt fragen, Buch? Warum hat sie sich zum Bücher bestellt? Warum nicht einfach eine Google-Recherche? Kannst du das mal erklären, warum ein Buch? Oder 3 Bücher?
Ich finde Bücher erstens sehr nice. Zweitens finde ich es sehr schön, dass man Informationen gesammelt bekommt und halt nur die Informationen, die man will. Und ich werde in dem Mottenbuch nichts über irgendwas bekommen, also keine Ahnung, da wird nicht plötzlich irgendwelche Fun Facts über Hunde drin stehen und dann habe ich plötzlich Bock, ein Spiel über Hunde zu machen, sondern nee, ich bin jetzt committed, mich mit diesen Motten zu beschäftigen, weil nur das existent ist, dieser Fokus. Dann später habe ich tatsächlich auch ein bisschen Google-Recherche gemacht, aber ich fand es so als Startpunkt einfach sehr praktisch, um halt von dieser endlosen Weite an Wissen, die existiert, halt ein Snippet zu bekommen, wo sich jemand schon hingesetzt hat, die Sachen rausrecherchiert hat und sie mir präsentiert.
Ja. Jetzt hast du also die Idee zum Mottenspiel, du hast dir drei Bücher bestellt, du weißt, welche Motten du reinpacken willst, du hast quasi sogar Vorlagen, nach denen du dann zeichnen kannst und all das. Ist ja auch wunderschön, habe ich ja schon gesagt, aber wunderschön illustriert das Spiel. Wie kam jetzt das Gameplay da rein? Weil das Spiel ist im Grunde vielleicht so eine Art, könnte man es erklären, Reaktionsspiel, dass man, genau wie du gesagt hast, wunderschön passend, genau hingucken muss, genau sich konzentrieren muss und dann mit dem richtigen Timing sich diesen Motten annähert. Wie kam dir denn diese Idee? War das ein langes Überlegen? Weil, ehrlich gesagt, ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, für so eine Art Spiel Gameplay überhaupt zu finden.
Naja, genau, hier kommt halt das Kabuto Park ins Spiel, das ich als Referenz hatte, weil die hatten quasi nur dieses einfache Links-Rechts Minigame, wo man dann dieses Timing machen musste und dann wurde quasi der Bug gecatcht. Und das fand ich sehr cool. Ich hatte am Anfang auch nur das drin, aber ich war so, ich will eigentlich pro Stufe ein anderes haben, damit es ein bisschen spannender ist. Was ich auch und anders als Kabuto Park machen wollte, ist, dass man die Tiere tatsächlich sieht und so ein bisschen wimmelbildartig sucht. Das macht Kabuto Park auch nicht. Und ich war so, aber ich finde so Wimmelbildspiele eigentlich voll schön. Und vor allem dieses draußen sein und halt spotten. Ich mache sehr viel so Vogel-Spotting. Auch gerne mit Kamera und Vogelfotos. Und ich finde das immer so, ist ein schöner Prozess, einfach raus in die Natur zu schauen, viel Grün zu sehen und zu schauen, oh, wo ist da doch irgendein Farbdot, der sich bewegt. Und dieses Gefühl wollte ich so ein bisschen auch einfangen mit diesem nach dem Motten suchen, dass man so wirklich genau hinschaut, um die zu finden. Und ja, aber die Minigames halt schon mainly halt einfach von Kabuto Park inspired. Die heißen tatsächlich bei mir auch in meinem Code Quicktime Event Kabuto Park inspired.
Oh, Wahnsinn, okay. Sehr gut. Hast du jemals Kontakt zu denen aufgenommen und mal gesagt, hey Leute?
Ja, yeah, genau. Also das der Dude, also heißt sein, ich glaube Dorian heißt der, Dude ist sein Online-Handle. Der, also ich verfolge den halt sehr, sehr regelmäßig mit dem, was er tut. Der ist so mein Game-Dev-Vorbild, I guess. Und deswegen hat er irgendwann mal auch auf meinen Insta geschaut, weil er so war, was ist mit diesem Girlie, wieso tut sie ihm alles liken, was ich poste? Und als ich dann Moth Keep released habe, hat er tatsächlich das Game gespielt und darüber selber gepostet und ein bisschen Werbung für gemacht. War super lieb einfach. Holy shit. Und habe ich ihm halt auch geschrieben, dass halt ohne ihn und Kabuto Park halt dieses Game nicht existieren würde. Und er war so, war viel, viel zu lieb von dir, aber ist so.
Toll.
Ist einfach so.
Toll. Jetzt ist ja das Moth Keep als kommerzielles Spiel erschienen am 10. Juli auf Steam und du hast auch überall in der Steam-Beschreibung immer geschrieben, hey, das ist mein erstes Solo-Projekt und ich probiere hier ganz viel aus, das Spiel ist auch nicht so lange, das ist sehr experimentell und kommt von Herzen, aber gleichzeitig frage ich mich, ob bei der Entwicklung irgendwann auch mal der Gedanke mit reinspielte, der so klingen könnte wie, okay, vielleicht verkaufe ich das ja richtig toll oder wow, vielleicht wird das ja der richtige Überflieger. Oder war das die ganze Zeit immer so ein, ich möchte jetzt selber mal was Eigenes machen, unabhängig, wie gut es ankommt?
Also für mich war das viel ein, ich mache das jetzt einfach mal. Ich will dieses Projekt jetzt machen, ich will selber ein Projekt auf Steam bringen. Ich war immer so, wenn es wirklich durch die Decke geht, gut, nehme ich. Aber also ich hatte nie groß Hoffnung dazu. Also es gab Leute, Freunde, die auch gesagt haben, oh, das wird riesig. Ich war so, nee, Leute, ich bin ziemlich sicher, dass es nicht riesig wird. Wäre cool, aber das ist nicht das Ziel. Also ich mache das für eine sehr spezifische Nische an Leuten, die Bock haben, ein bisschen was über Motten zu lernen.
Ja.
Es gibt Leute, die da Interesse dran haben, das weiß ich. Aber ich weiß auch, dass es eine begrenzte Menge an Leuten ist.
Und wie sieht's nun tatsächlich in der Realität aus? Weil von außen macht es ja einen hervorragenden Eindruck. Also ich öffne die Seite und sehe sofort Rezensionen bei Steam, sehr positiv, 65 Rezensionen. Das ist gar nicht mal so wenig für so ein ganz kleines und ja auch super spezifisches Spiel. Kannst du uns was verraten über den kommerziellen Erfolg dieses Spiels?
Also tatsächlich waren, also im Gegensatz zu meinen Einschätzungen, so die erste Woche lief ziemlich genauso, wie ich es mir eingeschätzt habe. Weil ich so war, okay, ungefähr so von, wie viele Leute es gewishlist haben und so. Das lief wirklich komplett nach Erwartung. Das war so, oh, Excel geht auf. Das ist ja mal fantastisch. dass man das mal sieht. Ja, aber jetzt tatsächlich über die Zeit, dadurch, dass auch so gut bewertet ist, performt es actually besser als erwartet. Also jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise, dass also die Zeit, die ich investiert habe, ich habe 11 oder 12 Monate dran gearbeitet. Ich habe das Geld nicht drin, also an Zeit. Das wird auch noch eine Weile dauern, dass das irgendwie recoupt. Aber es also auf jeden Fall mehr Leute daran interessiert, als ich tatsächlich da berechnet habe.
Siehst du das denn trotzdem, also trotzdem im Sinne von, die 11 Monate sind noch nicht drin wieder im Geldbeutel, als eine Bestätigung oder vielleicht auch Ermunterung, nach diesem Spiel wieder so eine Art Spiel oder irgendetwas in diese Richtung zu machen? Weil es ist ja schon so eine Art, ja, wie soll ich sagen, Proof of Concept. Also es gibt Leute, die das gerne spielen. Es gibt da ein Potenzial, dass man das nicht nur für sich entwickelt, sondern auch für viele andere. Wie geht's jetzt weiter mit dir als Solo-Entwicklerin?
Also tatsächlich war es für mich ein Proof. Ich war so, wenn das Spiel 2000 Euro macht, mache ich weiter. Das war so mein Cut-off-Point. Wenn ich nicht mal 2000 Euro damit hinbekomme, ist mir das komplett egal.
Und das hat es nämlich an?
Das hat es, genau.
Okay, ja.
Und dann war ich so, okay. ich werde was weiteres machen. Also ich werde jetzt nicht Mothgeep 2 als nächstes machen oder so. Ich will einfach mal was Neues auch noch probieren. Da bin ich auch gerade an den Prototypen dran. Mal schauen. Ich werde ihn heute zum ersten Mal auch testen geben heute Abend.
Oh!
Aber in einer kleinen Gruppe. Mal schauen, was die Leute dazu sagen. Deswegen noch keine Announcements oder irgendwas. Vielleicht sagen die, es ist alles ganz fürchterlich und es ist ein fürchterliches Konzept und ich muss mir was Neues ausdenken.
Übrigens, ich weiß nicht, ob du das auf dem Schirm hast, aber du kannst dir da nochmal doppelt auf die Schulter klopfen, dass sich Mothkeep durchgesetzt hat, weil es gab erstaunlich viel Konkurrenz. Ich habe in Vorbereitung auf dieses Gespräch gesehen, wie viele Mottenspiele es gibt. Es gibt Social Moth, Moth Planet, Moth Lake, a Horror Story, Space Moth, Moth und Moth Qubit, was auch immer, und noch viele weitere. Das nur am Rande, führt zu keiner Frage, aber ich war erstaunt, wie viele Mottenspiele es gibt.
Tatsächlich gibt's gar nicht so viele Mottenspiele. Die meisten Mottenspiele sind sehr nicht mottenfokussiert. Ja. Das ist, oder halt Horror-Games. Und so wirklich einfach nur, man beschäftigt sich mit dem Tierspiele, gibt es einfach, also gab's nicht. Also das fand ich tatsächlich auch faszinierend, dass ich da eine Lücke gefunden habe, weil ich auch gedacht habe, es muss doch tausende von geben. Es gibt viele Bug-Games.
Ja.
Aber so von Motten, glaube ich, gab es ein oder zwei, die sich tatsächlich mit den Tieren beschäftigt haben. Und da dann auch eher mit so den ganzen Special-Motten, die so existieren, die man irgendwie so Lunar-Moth oder so, so die fancy aussehen und eh irgendwie bekannt sind. Und ich war so, nee, ich will zentraleuropäische Motten. Tagaktive Nachtfalter, um genau zu sein.
So. Also übrigens auch ein cooler Studioname, tagaktiver Nachtfalter. Könntest du dir vorstellen, in Zukunft, weil ich finde diesen Gedanken immer noch so faszinierend, Spiele zu machen, die die Natureindrücke so kapseln und sagen, guck mal hier, das ist wie eine Zeitreise, du kannst das spielen und bekommst einen Eindruck von Natur zu einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Ort, das in Zukunft nochmal zu machen, nur vielleicht mit einer anderen Tierart, weil das Konzept dahinter, ich finde das, wie gesagt, es lässt mich nicht los, ich finde das so magisch, so eine Art Zauberkästchen zu haben, in dem diese Natureindrücke so erhalten bleiben.
Also ich könnte es mir schon vorstellen. Ich glaube, wenn ich irgendwas in die Richtung wieder machen würde, wäre es wahrscheinlich wirklich, also wenn ich Mothkeep 2 machen würde, würde ich wahrscheinlich wirklich die Nachtfalter machen, die auch nachts unterwegs sind, quasi mal die Nachtwelt darstellen. Ich glaube, das wäre sehr fun. Ich weiß nicht, ob ich unterschiedliche so Nature-Szenarien darstellen kann in verschiedenen Timelines, weil ich halt nur in einer Timeline gelebt habe, quasi. Also ich kann meine Erinnerungen darstellen und meine Erlebnisse. Deswegen funktioniert Mothkeep ja so gut. Aber ich könnte mich natürlich versuchen, jemanden zu versetzen, aber ich glaube, da ist es besser, wenn jemand anders was macht.
Faszinierend. Also das heißt, also zumindest grobe, das Konzept bleibt beim Hinterkopf vielleicht für weitere Fortsetzungen zu Nachtfaltern. Zu diesem neuen Konzept kannst du dazu irgendwas sagen? Also auch ganz vage, auch nur sowas wie, es wird einen ähnlichen Vibe haben oder du machst jetzt einen Shooter oder
kannst du Also ich mache auf jeden Fall keinen Shooter.
Okay, kann man schon mal ausschließen.
Nee, ich habe, nachdem ich mich mit dem Mod beschäftigt habe, mal überlegt, was könnte ich als nächstes machen, weil ich werde wieder viel Zeit in Research investieren. Das war mir bewusst, weil das ist beim Game Development immer so. Man weiß am Ende sehr viel über dieses, was auch immer man macht. Und ich habe früher Games in schon verschiedenen Bereichen gemacht, also auch bei Terabytes. Also ich habe Wissen in Feldern, wo ich nicht gedacht habe, dass ich jemals Wissen haben werde. Und ich war so, wo habe ich denn schon Wissen? Und wo hätte ich gern noch mehr Wissen? Weil dann kann ich mich wieder reinbaiten, Sachen zu lernen. Und dann habe ich mich umgedreht und habe meine Wand an Hauspflanzen gesehen und war so, oh, das ist ein offensichtlicher Call.
Oh, fantastisch. Es bleibt also spannend. Wie würdest du sagen, jetzt so nach dieser ganzen Reise, die wir auch in diesem Gespräch besprochen hatten, was so deine Biografie und all das angeht, ist die Spielebranche momentan aktuell ein Ort, wo du jetzt auch dank des Erfolgs deines eigenen Spiels sagst, okay, ne, das Boot wackelt manchmal, wir haben es vorhin ja beschrieben, aber ich bleibe jetzt hier erstmal, oder wie fühlt sich das an?
Es fühlt sich sehr wackelig an. Ich gebe der Sache noch eine Chance, weil ich gerade noch die Ressourcen dafür habe, der Sache eine Chance zu geben. Ich weiß nicht, wie lange das möglich ist. Also wenn das mit dem nächsten Game gar nicht klappt, ja, werde ich mich noch irgendwo ans andere Mal umschauen müssen. Wenn es mit dem nächsten Game ähnlich oder besser klappt, werde ich der Sache wahrscheinlich nochmal eine Chance geben. Ich bin halt auch ein Sturkopf, was so Sachen betrifft. Was ich an Games sehr mag, ist, dass die Game Dev Community einfach alle so nice sind. Also es sind einfach sehr liebe Leute und ich weiß nicht, wie es in anderen Branchen ist, weil ich da sehr wenig Erfahrungspunkt habe. Aber von allen Leuten, die ich kenne, die aus anderen Branchen in die Games-Branche gekommen sind, sind die alle so, holy shit, ist das hier sweet. Und das appreciate ich hier sehr. Also, ja.
Das heißt, das nächste Spiel könnte ein kleiner Zukunftsweiser werden von dir dann.
Genau. Aber es ist ja, glaube ich, bei jedem kleineren Studio so, dass jedes Game, das man rausbringt, ist halt ein Risiko, das man eingeht. Weil man halt jetzt natürlich, also es ist ja bei Games immer so, du investierst sehr viel, ohne zu wissen, wie es am Ende rauskommt. Du kannst Schätzungen machen, aber ob es dann so kommt oder nicht, weiß man halt nicht.
Da bleibt mir eigentlich nur noch eines, und zwar von Herzen die Daumen zu drücken für das nächste Spiel und die Zukunft. Schön. Wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, ich habe dieses Spiel entdeckt. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich es entdeckt habe. Es war Zufall. Da wurde mir irgendwo empfohlen, keine Ahnung. Und da habe ich das gespielt und wie gesagt, dieser Eindruck hat sich ganz schnell da verfestigt, was ganz Liebevolles gerade zu erleben, das mich eben auch an meine eigene Kindheit erinnert. Und spätestens da wusste ich, ich muss die Person kennenlernen, die das gemacht hat. Und ich bereue es nicht. Das war ein ganz tolles Gespräch. Ich danke dir wirklich sehr. Es war faszinierend, hinter die Kulissen dieses Spiels zu schauen, wirklich.
Das freut mich.
Und ich bin mir sicher, wir werden uns nochmal hören, spätestens dann zu deinem nächsten Spiel, egal wie es läuft, wenn du möchtest, weil ich dann natürlich fragen werde, Yvette, wie sieht's aus? Wie sieht die Zukunft aus? Wohin geht die Reise? Darauf freue ich mich schon. Toll. Dann würde ich sagen, vielen Dank. Ich wink dir zu. Wir hören uns bald wieder.
Ja, mein Herz.
So, Freunde. Das war mein Gespräch mit Yvette. Ein ganz großes Dankeschön an Sie und natürlich auch an euch für eure Zeit und eure gespitzten Ohren. Erzählt der Welt da draußen, dass es diesen wundervollen Podcast hier gibt. Denkt vielleicht auch drüber nach, unsere Arbeit finanziell zu unterstützen. Bei Steady ist alles verlinkt in der Folgenbeschreibung. Es soll euer Schaden nicht sein. Wie gesagt, jede Woche geile Podcasts zu interessanten Themen. Sowas gibt's nirgendwo anders außer hier. Und schließlich noch ein Hinweis, ihr seid natürlich herzlich eingeladen, mir Feedback, Kritik oder Anmerkungen zuzukommen zu lassen, entweder im offiziellen Discord von OKCOOL oder per Mail an post@okcool.space. Ich danke euch von Herzen, liebe Freunde, und wünsche euch eine wunderbare neue Woche bzw. einen wunderbaren Sonntag, je nachdem, wann ihr das hört. Wir hören uns apropos ganz bald wieder. Ich freue mich drauf.